ARD. SWR Kultur. Forum.
Billig und tödlich, wie Drohnen den Krieg verändern. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Es ist nicht nur der Krieg in der Ukraine, es ist auch der sogenannte hybride Krieg, ein Zustand zwischen Krieg und Frieden. Drohnen über Flughäfen in Kopenhagen, Oslo, Hamburg oder München legen den Flugverkehr lahm. In Polen drangen Drohnen in den Luftraum ein und wurden von Kampfjets abgeschossen. Die Situation ist unübersichtlich, bedrohlich und dynamisch. Die Reaktionen von Politik, Militär und Industrie wirken unbeholfen, ratlos und verhalten. Aber das kann sich ändern bzw. muss und wird sich ändern. Und dazu diskutieren hier im Forum Thomas Wiegold, Journalist. Er macht den Blog Augen geradeaus, wo es um militärische Themen geht. Dr. Bernhard Koch, Philosoph vom Institut für Wehrmedizinische Ethik der Bundeswehr, und Hans-Peter Stuch. Er ist der Forschungsgruppenleiter Drohnenabwehr am Fraunhofer Institut. Herr Stuch, Ihre Aufgabe ist es, Drohnen, wenn sie gefährlich sind, zuverlässig zu erkennen und abzuwehren. Zusammen mit Österreich gibt es dazu eine Forschungsgruppe, die Erkenntnisse aus Wissenschaft und Industrie zusammenführt. Nun gibt es Drohnen zu Lande, zur Luft und im Wasser. Es gibt große und kleine, zivile und militärische, harmlose und gefährliche. Es ist einigermaßen unübersichtlich. Wenn wir heute nicht in der Lage sind, unsere Flughäfen zu schützen, woran fehlt es? Am Können oder am Wollen?
Es fehlt sicherlich an einem Quäntchen Können, aber im Wesentlichen am Wollen. Und wenn ich sage Wollen, dann meine ich damit schwerpunktmäßig das juristische Umfeld. Unser gesetzliches Regelwerk, das schränkt uns Techniker doch noch sehr ein in dem, was wir tun können gegen Drohnen. Sie haben schon richtig beschrieben, Herr Ihm, wir müssen Drohnen erkennen. Dann müssen wir verifizieren, sind diese Drohnen denn überhaupt eine Bedrohung, eine Gefahr für uns? Und wenn wir erkannt haben, ja, die wollen uns Böses, dann müssen wir Gegenmaßnahmen gegen diese anfliegenden Drohnen ergreifen. Ich würde aber auch gerne noch einen Schritt nach vorne gehen. Wenn wir von Drohnen sprechen, haben Menschen durchaus ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die einen sehen die Konsumerdrohnen, die vielleicht am Wochenende zuvor dem Enkel, der Tochter, dem Sohn geschenkt wurde. Andere sehen Drohnen in einer Klasse Shahed 136, wie sie gegen die Ukraine eingesetzt werden.
Das sind diese iranischen Drohnen, diese dreieckigen Dinger, die dann auch Sprengladungen in die Ukraine transportieren.
Genau, da muss man sehr präzise formulieren. Was meint man denn? Nun jetzt.
Das werden wir in dieser Sendung sicherlich tun und uns das genauer anschauen. Herr Wiegold, der Begriff des hybriden Krieges sickert so langsam in das Bewusstsein ein. Für Sie als Militärexperten erweitert das das Berichtsgebiet. Wenn etwa Drohnen den Flugverkehr stören, könnte das eine Nachlässigkeit eines Hobbypiloten sein. Ein bewusstes Störmanöver nach Art der Klimakleber oder eine quasi militärische Provokation durch Russland. Warum ist man sich so sicher, dass es Putin ist?
Nun, man ist sich nicht in allen Fällen sicher. Das muss man ja sagen. Ein Teil dieses hybriden Krieges ist ja, dass der Verursacher oder wer dahinter steckt, nicht immer zweifelsfrei zugeordnet werden kann oder sehr oft nicht. Das ist ja in dieser Grauzone, die ja genau gewünscht ist von einem Aggressor. Es gibt diverse Hinweise darauf, nämlich dann, wenn diese Drohnen schon ein bisschen größer sind als die Baumarktdrohne, die man seinen Kindern kauft. Da ist vor allem über Schleswig-Holstein, ja, in den vergangenen Wochen sind da Drohnen detektiert worden nach Angaben der Behörden, die als Verbund auftraten, also als Schwarm, die ein bisschen größer waren, als man das gemeinhin kennt. Wenn sie auch nicht diese Größenordnung erreicht haben, über die wir in Polen sprechen, also diese Shahed-Drohnen. Ein bisschen merkwürdig ist, das muss man auch sagen, dass die Behörden offensichtlich selber manchmal nicht so genau wissen, was denn nun eigentlich Sache ist. Bundesinnenminister Dobrindt, der sprach die vergangenen Tage von Drohnen mit 8 Meter Spannweite. Wenn das so über Deutschland gewesen sein sollte, ich hätte da gewisse Vorbehalte, wenn das so gewesen sein sollte, dann reden wir sicherlich über eine militärische Größenordnung und da schauen wir auf jeden Fall Richtung Russland. Aber auch bei diesen kleineren Drohnen ist immer die Frage, sind die eventuell von russischen Schiffen irgendwo in der Ostsee eingebracht worden, um zu verwirren, um zu stören und auch um zu spionieren.
Herr Koch, ein Ethiker bei der Bundeswehr. Wir erinnern uns alle an die Ethikkommission, die in der Corona-Zeit Ratschläge zum richtigen Umgang mit der Seuche gab. Nun hat Herr Stuch schon gesagt, die Paragraphen passen nicht so ganz zu der Bedrohungslage. Wir müssen sie ändern. Da machen sich ja auch die Politiker jetzt dran. Aber darüber hinaus, braucht es noch mehr Gebote oder Verbote im Umgang mit diesem Phänomen? Könnten Sie vielleicht unseren Behörden aus ihrer gegenwärtigen Orientierungslosigkeit helfen und unseren Regierenden?
Ja, das ist die Hoffnung, die man manchmal mit der Ethik verbindet, dass man denkt, also wir brauchen jetzt natürlich noch die Ethikerin oder den Ethiker, der uns dann sagen kann, wie es richtig und gerechtfertigt und verantwortlich und so weiter vorangeht. Das können wir natürlich auch nicht. Auch die Orientierung, die jetzt beispielsweise der Deutsche Ethikrat oder die verschiedenen Akademien, die Leopoldina hatte sich ja damals auch geäußert aus ethischer Perspektive, in der Corona-Perspektive gegeben haben, die werden ja jetzt auch nicht von allen uneingeschränkt geteilt. Auch innerhalb dieser Kommissionen gibt es natürlich auch Minderheitenmeinungen, was nicht heißen muss, dass diese Meinungen falsch sind, sondern dass sie vielleicht auf anderen ethischen Voraussetzungen aufbauen. Ja, und so haben wir natürlich auch in der Ethik selbst also eine bestimmte Auseinandersetzung oder eine bestimmte Diskussion darüber, wie man eben mit Gewalt und mit militärischer Gewalt, wie wir sie jetzt sehen, wenn sie denn militärische Gewalt ist, aber es handelt sich in irgendeiner Weise natürlich um Gewalt, es handelt sich wahrscheinlich auch um Aggression, wie man damit umgehen kann. Also Ethikerinnen und Ethiker suchen in einem gewissen Sinne selber natürlich auch nach Orientierung. Aber wir können schon auch ein bisschen was leisten.
Ja, kommen wir ruhig mal auf die Drohnen. Also das ist ja eine sehr konkrete Frage, die wir jetzt haben. Die setzen uns unter Stress, sie lösen auch Angst auf. Und das ist sicherlich auch das Ziel der Angreifer. Also wie kann hier konkret eine politische Führung reagieren? Wie sollte sie reagieren?
Also wir haben natürlich, da haben wir schon mal zwei unterschiedliche Ebenen, wenn man so will. Das eine ist natürlich, die Angst wird ausgelöst, weil wir darüber kommunizieren. Das ist so ein bisschen ähnlich natürlich dem Phänomen des Terrorismus. Die eigentliche Gewaltwirkung, oder was heißt schon eigentlich, ja, in so einem Fall, aber sagen wir mal, die konkrete Gewaltwirkung, die man an physischer Gewalt hat, die ist möglicherweise begrenzt, aber durch die Nachricht darüber und durch die perzipierte Möglichkeit, dass das auch mir sozusagen jederzeit irgendwie widerfahren könnte, entsteht natürlich nochmal eine sehr viel größere und ausgedehntere sozusagen Wirkung eines solchen Akts.
Herr Stuch, Herr Koch sagt gerade, wir diskutieren in gewisser Weise jetzt im Augenblick ein bisschen zu viel, ein bisschen zu aufgeregt. Ich habe eher den Eindruck, wir haben in den letzten 10 Jahren, da ist es ja auch Ihr Forschungsgebiet, wir haben da zu wenig darüber diskutiert. Jetzt überfällt es uns ein Stück weit. Also gibt es auch einen angemessenen Umgang auf diese Gefahr, die wir da augenblicklich tagtäglich in den Nachrichten erleben, zu reagieren und auch darüber zu sprechen?
Ja, den gibt es. Und wenn die öffentliche Wahrnehmung sagt, wir haben ja die Drohnenabwehr bis jetzt verschlafen, dann stimmt das nicht. Wir alle erinnern uns, 2013, die damalige Kanzlerin bei einem Wahlkampfauftritt in Dresden, ein Scherzkeks der Piratenpartei, ließ eine Drohne vor dem Podium mit Kanzlerin drauf hovern. Das führte zu Stress bei den Personenschützern und im Nachgang startete das die Entwicklung von Drohnenabwehrsystemen in Deutschland. Das läuft also seit 2013 und wir sind jetzt in 2025. Da kann man nicht von wir haben das verschlafen sprechen.
Kann man wohl. Entschuldigung, wenn ich da einfach reingrätschen und widersprechen darf, Herr Stuch. Das Problem ist ja, Sie haben 2013 erwähnt bei der damaligen Kanzlerin Merkel. Und ich sehe, Sie haben ja zum Beispiel ein Projekt mit den Österreichern, AMBOS. Da gab es eine Abschlussdemonstration 2019, das ist auch schon 6 Jahre her. Es wurde zwar geforscht, gemacht und getan, aber wirklich etwas angeschafft oder bereitgestellt wurde nur in sehr überschaubarer Menge und in homöopathischen Dosen. Also zum Beispiel die Flughäfen, die wir in den vergangenen Tagen, Wochen gesehen haben, die wegen Drohnensichtungen dann zugemacht wurden, da zeigten die Behörden doch eine gewisse Hilflosigkeit, weil sie konnten maximal Drohnen detektieren, auch das nicht immer, hatten aber keine Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Insofern, sie haben zwar die Forschung gemacht seit über 10 Jahren, aber in die Praxis ist das doch nicht wirklich eingeflossen.
Oh, doch, da muss ich widersprechen, Herr Wiegold. Die Erkenntnisse, die aus den Forschungsprojekten herausgekommen sind, die aber auch aus industrieller Forschung, die ja zeitgleich lief, kamen, die sind sehr wohl in der Praxis gelandet.
Aber nicht an einem einzigen deutschen Flughafen, wenn ich jetzt hier auch mal reinspringen darf.
Das ist richtig. Das liegt aber nicht daran, dass die Technik nicht verfügbar ist oder dass da nichts auf die Straße gekommen ist, sondern speziell bei dem Thema Verkehrsflughäfen, da ist die Diskussion im politischen Umfeld kaputt gegangen.
Ja, aber das meine ich
zwischen
doch.
Das ist den Bundesministerien.
Nie implementiert worden.
Richtig, weil sich die Politik uneins war. Das Verkehrsministerium und das Innenministerium, die konnten sich nicht einigen. Wer ist denn jetzt derjenige, der letztlich die Zeche bezahlen muss? Man hatte in der deutschen Flugsicherung dann jemanden im Blick. Ja, das können die ja machen. Die deutsche Flugsicherung wollte die Kosten dann aber auch nicht aus ihrem eigenen Budget bestreiten, sondern wollte die weitergeben an Flughafenbetreiber beziehungsweise die an die Airlines. Und diese Diskussion, die ist einfach nicht zu Ende gebracht worden.
Also wenn ich das auf den Punkt fasse, Herr Stuch, dann ist es so, dass wir deshalb keine Drohnenabwehr haben, weil man sich über die Finanzierung nicht einig ist. Es liegt nicht unbedingt an diesen seltsamen Polizeigesetzen, wo mal die Bundespolizei, mal die Landespolizei und gelegentlich auch wieder das Militär zuständig sind, sondern es fand sich niemand, der bereit ist, all die Sensorik zu finanzieren, die man braucht, um eine kilometerlange Landebahn zu sichern.
Das Ganze, das fand ineinander gewoben statt. Natürlich ist es einfach, wenn ich Kosten von mir wegdrücken will, das eigentliche Problem in eine andere Arena, nämlich zum Beispiel die Arena der Zuständigkeit, drücke, dann habe ich es erstmal von meiner Tagesordnung runter. Und ich glaube, genau das ist passiert. Das heißt, die Gesetzgebung mit diesen, sagen wir, sehr speziellen Zuständigkeiten, die hat diese Passivität durchaus beflügelt. Und wenn man da ein leichter anzuwendendes Regelwerk hätte, ich glaube, dann würde es auch schneller gehen. Dann könnten sich auch einige Player nicht aus der Verantwortung ziehen, sondern dann wäre es klar, das ist deine Aufgabe, setze sie um. Wenn du sie nicht umsetzt, gibt's Sanktionen.
Jetzt bin ich aber ehrlich überrascht, ich muss es wirklich so sagen. Also wir sind gar nicht so sehr ein Opfer Putins, sondern ein Opfer unserer eigenen Prokrastination. Herr Koch, können Sie das erklären? Sie sind Philosoph.
Naja, was heißt erklären? Aber natürlich, das kann man sagen, in der Politik werden natürlich immer, ich sag mal, bereits irgendwie Wertgesichtspunkte abgewogen. Freilich, wir haben die Gefahr wahrscheinlich unterschätzt und haben eben andere Dinge sozusagen als prioritär eingeschätzt. Ja, nicht jede und jeder natürlich, sondern es gab wahrscheinlich immer schon stärkere Befürworter und andere sagen, die Ängste sind übertrieben. Und so wägt man das eben dann auch in einem parlamentarischen Rechtsstaat, demokratischen Staat eben auch ab. Und dann kommen eben diese bestimmten Dinge heraus. Das ist ja das, was ich auch vorhin meinte. Natürlich fühlen sich Technikentwicklerinnen und Entwickler häufig so ein bisschen gehemmt durch übermäßige Regularien. Und ich halte das auch für rechtsethisch problematisch, vor allem wenn Recht so unübersichtlich wird, dass es kaum mehr anwendbar ist oder dass es so viele Umgehungsmöglichkeiten zulässt, dann ist das selber auch wieder ein rechtsethisches Problem. Aber auf der anderen Seite versuchen natürlich diese Regularien meistens doch im besten Falle oder im guten Falle irgendwelche Rechtsgüter zu schützen. Das haben wir schon, die Debatte beim Datenschutz und so weiter. Ja, häufig ist natürlich Datenschutz auch ein großer Hämmer im Hinblick auf eine Technologieentwicklung, die vielleicht, und jetzt nenne ich mal so einen ethischen Fachbegriff, die utilitaristisch sinnvoll wäre. Ja, aber wir sagen eben, wir wollen uns gewissermaßen nicht gänzlich diesem utilitaristischen, als auf Nutzen sozusagen ausgerichteten ethischen Denken hingeben, sondern wir wollen sozusagen Individualrechte schützen und dann führen wir die Datenschutzregeln ein. Und das immer so auszusteuern und auszubalancieren, ist natürlich auch die schwierige Aufgabe, über die es dann natürlich auch zu politischem Streit kommt.
So, um jetzt alle Unklarheiten zu beseitigen, sage ich nochmal kurz, Utilitarismus heißt dem Nützlichen folgen und Prokrastination bedeutet Dinge auf die lange Bank schieben. Wir wollen ja nicht so tun, als ob wir hier nur Akademiker ansprechen wollen. Aber im Augenblick haben wir auch eine sehr, sehr lebhafte Diskussion. Nicht nur darum, wie man die Drohnen aufspürt, das können kleine Drohnen sein mit 250 Gramm, das können größere sein, die auch vor sich hin blinken und bedrohlich aussehen und vielleicht sogar irgendeine Nutzlast, vielleicht sogar einen Sprengstoff tragen, wer weiß das schon so genau. Die will man jetzt irgendwie weghaben und da sind Vorschläge ohne Ende. Es gibt Start-ups in der Rüstungsindustrie, die entwickeln Methoden zur Drohnenbekämpfung, elektronische Störung, Schrotschuss, Rammstoß, Laser oder Fischernetz, notmachterfinderisch. Herr Stuch, wann werden wir denn all diese Dinge am Himmel sehen?
Sie haben jetzt einen bunten Strauß aufgemacht. Wir müssen differenzieren. Die Detektionsmechanismen, die haben wir. Die sind auch fast universell einsetzbar und unterliegen mit ganz wenigen Ausnahmen einer gesetzlichen Restriktion, wie zum Beispiel der Einsatz von akustischen Sensoren. Da muss halt sichergestellt werden, dass menschliche Sprache nicht in irgendeiner verwertbaren Form dann mit aufgezeichnet
wird. Aber zu Deutsch, also jede Drohne summt und dieses Summen ist so typisch, dass sie den Typ identifizieren können.
Es kann helfen, wenn ich technisch in der Lage bin, das zu tun. Das ist an Verkehrsflughäfen aktuell so herausfordernd, dass man in dem Kontext akustische Sensoren nicht denkt, weil die Umgebungsgeräusche halt sehr, sehr viel lauter sind, dominanter sind als das, was von den Drohnen kommt. Aber ich möchte aus Ihrem Strauß nochmal die Gegenmaßnahmen herausnehmen. Ja, unsere Sicherheitsbehörden, die haben Störsender. Damit können sie die Funkverbindung von der Fernsteuerung zur Drohne so beeinflussen, dass die Drohne nicht mehr auf die Fernsteuerung hört. Dann passieren aber auch mitunter unkontrollierte Dinge. Es ist nicht so, dass eine Drohne, die gejammt wird, wie ein Stein vom Himmel fällt, sondern im regulären Betrieb kann eine Drohne ja auch mal in die Situation kommen, dass sie funktechnisch ihre Fernbedienung nicht mehr hört. Dann sind übliche Fail-Safe-Modes. Ich hovere, das heißt, ich bleibe an der Stelle stehen, in der Hoffnung, dass nach wenigen Sekunden die Verbindung wieder da ist. Oder ich fliege dahin, wo ich gestartet bin, nämlich Return to Home. Oder ich lande. Eine Landung ist im Kontext einer Drohne, die mir Böses will, sicherlich keine Option. Return to Home, das wird dann auch die Position des Steuernden verraten. Das heißt, man wird vielleicht eher den Modus wählen, flieg an einen vorbestimmten Ort, der ganz, ganz woanders ist als der Ort, wo der Steuerer steht. Das nur mal zur Technik Jammer. Ansonsten, kinetische Wirkmittel, meint Geschosse, sind im zivilen Kontext in Deutschland im Moment noch ein No-Go.
Aber man kann ja schon Vogelschwärme mit Schrotschüssen vertreiben, das geht. Und was man ist eine Drohne anderes als ein fliegendes Objekt, ähnlich einer Krähe?
Man kann die Drohne unter bestimmten Voraussetzungen so vom Himmel holen, wenn sie als wirkliche Gefahr eingestuft wird. Aber der technische Rahmen dafür, der ist doch sehr, sehr begrenzt. Ohne jetzt genau zu wissen, von welcher Schrotflinte Sie sprechen, aber der Abstand Schrotflinte zu Drohne, der sollte dann nur wenige zig Meter sein.
Ja, 40, 50 Meter und danach geht die Wirkung verloren, klar.
Das heißt, ist auch nicht so zuverlässig. Und das, was Sie dann verschießen, das verglüht ja nicht, sondern das haben Sie ja auch nachher noch irgendwie dabei und das muss wieder weg. Laser ist auch, wie ich eben schon sagte, im zivilen Kontext keine Option. Man kann mit starken Lasern, die zum Beispiel 10 Kilowatt Leistung haben, kann man eine Drohne vom Himmel holen. Der Laserstrahl muss da wenige Sekunden auf diese Drohne drauf gezielt werden. In statischen Szenarien funktioniert das auch. Wenn man sich aber vorstellt, es sind dynamische Szenarien und der Laserstrahl verfehlt sein Ziel, 5 Kilometer dahinter ist der Rettungshubschrauber unterwegs, dann könnten die Auswirkungen verheerend sein. Ich glaube, der Herr Koch, der wird jetzt schmunzeln und sagen, genau so ist das. Das heißt, man muss sehr wohl unterscheiden, sprechen wir über einen zivilen Kontext, über einen militärischen Kontext. Und im militärischen Kontext, da sind die Rules of Engagement ja deutlich verschieden. Und die sind auch in aller Regel von dem getrieben, was das militärische Gegenüber denn vorgibt. Und damit würde ich jetzt mal an den Herrn Koch wieder übergeben. Wie sehen Sie das? Kann man das so formulieren? Ich bin ja der Techniker und tue mich dann da relativ leicht. Aber hätte gern mal Ihre Meinung gehört.
Ja, das stimmt. Das stimmt schon so. Also natürlich kann man auch, wenn man jetzt von einer philosophischen Ethik herkommt, in Frage stellen, ob man gewissermaßen Bedrohungen von außen oder Bedrohungen in zwischenstaatlicher Art legitimatorisch oder normativ, wie wir sagen würden, noch so anders behandeln sollte als Bedrohungen von innen und ob es da nicht sozusagen auch Übergänge gibt. Also dieses Phänomen der hybriden Kriegsführung macht eben auch diese ganze Unterscheidung, die klassische Unterscheidung zwischen einem bewaffneten Konflikt, den man nach außen führt, und gewissermaßen innerstaatlicher, polizeilicher Gewalt, natürlich auch so ein bisschen schwammig. Ja, das stellt uns auch vor Herausforderungen. Aber Sie geben natürlich also die traditionelle Auffassung ganz richtig wieder. Im Innenbereich, also ich kann es mal vielleicht wirklich sehr, sehr schlicht, das würden jetzt vielleicht Juristinnen und Juristen so ein bisschen anfechten wollen, ich kann es mal so sagen, innerstaatlich ist man erstmal zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet als Staat, ganz, ganz klar. Und das Menschenrechtsschutzregime ist relativ stark. Also daran muss sich sozusagen jeder Staat orientieren. Das ist dann sogar irgendwie Grundlage dafür, dass er eben Staat sein kann. Nach außen hin dagegen, in einem bewaffneten Konflikt wie zwischen der Ukraine und Russland, gilt das humanitäre Völkerrecht. Und entgegen seinem Namen hat das humanitäre Völkerrecht ja einen durchaus problematischen Aspekt, der gar nicht so humanitär ist, nämlich dass Gegner, ohne dass sie selber persönlich irgendetwas verschuldet haben, dass sie getötet werden und mit tödlicher Gewalt angegriffen werden können. Ja? Und das ist immer eigenartig. Und dann kommt noch hinzu, dass also im humanitären Völkerrecht es eben auch möglich ist, Gewalt anzuwenden, die, wie wir meistens sagen, sozusagen kollateral noch zivile Infrastruktur oder Zivilpersonen trifft, also gewisse Kollateralschäden, Verhältnismäßigkeit, ist hier immer das Schlagwort, zulässig sind, während so etwas in einem polizeilichen Einsatz grundsätzlich eigentlich ausgeschlossen ist. Das stimmt. Also insofern gibt es hier tatsächlich traditionell noch diesen sehr starken Cut zwischen der innerstaatlichen Rechtswahrung und der Verteidigung eines Staates, die er nach außen vornimmt. Und ja, wie gesagt, es ist eins der großen Probleme unserer Zeit, dass durch die hybride Kriegsführung nicht mehr so klar zu sagen ist, sitzt der Gegner jetzt innerhalb oder außerhalb und spielt es überhaupt eine Rolle.
Billig und tödlich, wie Drohnen den Krieg verändern, das ist unser Thema hier im Forum in SWR Kultur mit Dr. Bernhard Koch. Er ist Philosoph, arbeitet am Institut für Wehrmedizinische Ethik der Bundeswehr, mit Hans-Peter Stuch, Forschungsgruppenleiter Drohnenabwehr am Fraunhofer Institut, und mit dem Journalisten Thomas Wiegold. Herr Wiegold, es sind jetzt einige Dinge angestoßen worden. Es soll ein Drohnenabwehrzentrum geben von Bund und Ländern, also eine neue Institution. Man wird sich gesetzlich ein wenig schlanker fassen, um auch den Behörden, auch der Bundeswehr eventuell neue Möglichkeiten bei der Abwehr der Drohnen zu geben. Und das Ganze soll münden in einen Drohnenwall. Können Sie sich vorstellen, was das sein soll? Ein Drohnenwall.
Ich kann es mir vorstellen und muss jetzt gleich zur Vorsicht mahnen. Also das eine mit dem Drohnenabwehrzentrum, da sage ich mal etwas flapsig, da ist man ja schon froh, dass es nicht 16 Drohnenabwehrzentren gibt, in jedem Bundesland eins und jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Also der Versuch, da eine einheitliche Vorgehensweise zu entwickeln zum Umgang mit Drohnen im Inland, das ist auf jeden Fall schon mal zu begrüßen. Es muss aber, das hat Herr Stuch ja deutlich gemacht, auch irgendwo in Aktion münden, sonst kommen wir da nicht weiter. Der Drohnenwall, das ist nun wieder eine ganz andere Geschichte. Da reden wir überhaupt nicht über das Inland, sondern da reden wir über vor allem die Ostflanke der NATO. Der Begriff Drohnenwall ist ja von Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, in den vergangenen Wochen nochmal hochgezogen worden. Also die Vorstellung, man könne im Baltikum oder in Polen oder auch in Finnland da Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass in dem Fall dann konkret russische Drohnen über die Grenze auf NATO-Gebiet kommen, so wie das jetzt in der Ukraine ja jeden Tag, jede Nacht der Fall ist. Ob das so funktionieren wird, funktionieren kann, wird man sehen müssen. Also militärisch hat sich so ein Wall, wie auch immer er vorgesehen war, in den vergangenen Jahrhunderten eigentlich nie richtig bewährt, weil er konnte immer umgangen werden. Es gab immer irgendwelche Lücken. Also das Schutzversprechen ist nun ja zweifelhaft. Und man muss natürlich dazu sagen, dahinter stehen auch ganz knallharte wirtschaftliche Interessen, nämlich die Vorstellung vor allem, man könne Drohnen, Kampfdrohnen aus Russland mit eigenen Kampfdrohnen bekämpfen und vom Himmel holen. Es gibt da bestimmte Antidrohnenkonzepte, es gibt diese Interceptor-Drohnen, all diese Dinge. Das ist sicherlich ein Ansatz, aber man muss auch dazu sagen, nur ein Ansatz. Denn wenn wir zum Beispiel in die Ukraine gucken, was die gegen Drohnen einsetzen, sind zunehmend auch Drohnen, Abfangdrohnen, aber eben auch die schon etwas betagten Flugabwehrkanonenpanzer Gepard aus deutscher Produktion. Also zu sagen, ein Drohnenwall nur mit Drohnen, ist im Moment eher so ein Buzzword. Und ob das wirklich funktioniert, wird man sehen müssen.
Ich bin ganz bei Ihnen, Herr Wiegold. Wie ich eingangs schon mal beschrieben habe, als wir das Thema Verkehrsflughäfen und Drohnendetektion und wir sprachen nur von der Detektion im Blick hatten, wie schwer es ist, auch wirtschaftlich schwer, den Perimeter eines Verkehrsflughafens damit auszustatten. Wenn man das mal hochrechnet auf die NATO-Ostgrenze, also ich teile Ihre Meinung da, das wird nur sehr unvollkommen funktionieren. Schon nur für die Detektion, geschweige denn für die Gegenmaßnahmen. Und es muss in einem Konstrukt Drone Wall ja auch irgendwie alles mit allem vernetzt sein. Das stellt auch nochmal eine besondere Herausforderung dar. Also unterm Strich würde ich auch die Meinung teilen, da ist eine ganze Menge politischer Aktionismus drin in der Ankündigung, dass es so etwas funktionierend geben wird.
Und natürlich handfeste wirtschaftliche Interessen, das wollen wir auch nicht vergessen.
Yep.
Wirtschaftlicher Aspekt nicht ganz uninteressant. Also wenn uns Russland ein paar Drohnen rüberschickt, die jede für sich ungefähr so viel wert sind wie ein Moped und man sie mit einer Rakete runterholt im Wert von Einfamilienhäusern, dann schießt man mit Kanonen auf Spatzen. Dadurch entsteht ja auch ein Schaden. Vielleicht kein militärischer, aber auf jeden Fall ein schwerer finanzieller Schaden. Gibt es auf dieses Rezept irgendeine Antwort?
Im Prinzip ja. Ich habe ja vorhin die Geparden erwähnt. Also
die sind ja ausgemustert worden, ich glaube 2012.
Genau, als die Bundeswehr ihre Heeresflugabwehrtruppe aufgelöst hat, weil wird nicht mehr gebraucht, rückblickend irgendwie keine richtig gute Entscheidung. Das sind Kanonen, fahrbare Kanonen, die halt solche Drohnen abschießen. Das ist zwar auch nicht kostenlos, aber es ist immer noch deutlich günstiger als mit Lenkflugkörpern, die, wie Sie schon gesagt haben, den Gegenwert eines Einfamilienhauses haben, wenn nicht eines Mehrfamilienhauses, auf solche Drohnen zu schießen. Deswegen gibt es natürlich auch die Planungen, solche Systeme neu anzuschaffen, neu aufzulegen. Da gibt es zum Beispiel das System Skyranger von Rheinmetall. Da hat die Bundeswehr bislang die beeindruckende Zahl von 19 Stück bestellt. Der Verteidigungsminister hat angekündigt, es würden wohl noch ein paar mehr werden. Heute Morgen kam das Handelsblatt mit der Meldung, es würden wohl 600 werden. Also da sieht man schon, in welche Größenordnung das geht.
Aber auch erst in 5 Jahren.
Ja, vielleicht ist ja noch ein bisschen Beschleunigungsmöglichkeit da drin. Man kann das ja hoffen. Aber es ist schon klar, es müssen Systeme sein, die eben nicht diese Hightech-Lösungen der Flugabwehr sind, die zum Beispiel für ballistische Raketen oder so gebraucht werden, sondern es muss schnell verfügbar und kostengünstig sein.
Wobei kostengünstig bei Artilleriemunition, bei Gepard-Munition ja auch relativ nur ist.
Klar, aber verglichen mit einem mit einer Patriot-Missile ist das schon ein Unterschied.
Aber niemand wird auf eine Konsumerdrohne mit einer Patriot-Missile schießen. Also da muss ich meine Lanze brechen für unser Militär.
Nein, also, da stimme ich Ihnen zu. Ich habe nur die Extreme genannt. Und wenn wir sehen, die russischen Drohnen, die über Polen gesichtet wurden, die wurden dann von Kampfjets mit Kurzstreckenraketen abgeschossen. Das war auch nicht so richtig billig.
Wir machen da ja gerade eine ganz überraschende Beobachtung, Herr Koch, das geht jetzt vielleicht an Sie, das zu erklären. Die ukrainische Armee, die hat gelernt, sich den wechselnden Bedingungen des Gefechtsfeldes anzupassen. Ist die Lehre daraus vielleicht, dass eine Modernisierung des Militärs, auch seiner Methoden, unter Beschuss, unter Druck besser funktioniert als beim friedlichen Debattieren und Planen fernab einer Front?
Ja, gut. Das ist natürlich
eine provokante Frage, ich weiß.
Ja, Sie haben auch deshalb provokant, weil es ja die implizite oder implizierte These könnte ja auch stimmen. Ja. Also natürlich sind Kriege und ist Militärtechnik auch ein Innovationstreiber. Und vielleicht werden wir jetzt so maßen jetzt in diesem Kontext irgendwelche Dinge zunächst mal für einen militärischen Einsatz entwickeln, die uns hinterher großen zivilen Nutzen bereiten werden. Trotzdem hat man natürlich auch als Technikethiker da jetzt nicht das allerbeste Gefühl dabei. Ja. Und freut sich nicht so sehr, dass es gerade solche Umstände sind, die jetzt Innovation vielleicht antreiben und vorantreiben. Vor allem ist es natürlich auch, das muss ich ehrlich sagen, es ist sehr bedrückend zu sehen, was Herr Stuch vorher auch schon sagte. Man ist wahnsinnig getrieben vom Handeln der Gegner. Ja, also die Frage ist auch immer, welchen Raum kann man hier beispielsweise der ethischen Erwägung überhaupt geben? Also gerade wenn die Auseinandersetzung eben eine sogenannte symmetrische Auseinandersetzung ist, wie jetzt zwischen der Ukraine und Russland, was nicht heißt, dass die in jeder Hinsicht Kräfte gleich wären oder so etwas, aber es ist sozusagen eine gewisse strukturelle Symmetrie da. Wenn Russland eben mit bestimmten Technologien vorprescht, dann ist man fast gezwungen nachzuziehen, wenn man nicht selbst also sich einen enormen militärischen Nachteil anziehen will oder in Kauf nehmen will. Und da fällt natürlich dann auch vieles, was wir vielleicht in anderen Kontexten, Medizinethik oder Forschungsethik und so weiter machen können, dass wir nämlich nochmal irgendwie überlegen können, ist es denn richtig, ist es denn falsch, was wir da machen, das fällt dann auch so ein bisschen unter den Tisch, ja. Dass gewissermaßen realpolitische Notwendigkeiten diktieren. Ja, das sind sozusagen die verschiedenen Schattenseiten, die sich da auftun. Aber grundsätzlich klar, natürlich kann eben der enorme Druck durch den bewaffneten Konflikt auch ein Innovationstreiber sein.
Aber dazu eine Bemerkung, Herr Koch. Mhm. Wir lernen aus den Medien nahezu täglich, die Innovationszyklen bei Drohnen, die sind sehr kurz. Das sind wenige Wochen, vielleicht einige Monate. Das stimmt. Da kommen bei den Drohnen Eigenschaften dazu, die sie leistungsfähiger machen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite nicht, dass unsere Detektionsmechanismen oder in Grenzen auch unsere Gegenmaßnahmen, dass die damit obsolet werden. Nein, wir müssen ja nur schauen, dass wir diesem Delta gerecht werden. Also das, wo wir sind, plus die neuen Features der Drohnen der Gegenseite.
Was kann denn die Bundeswehr, was kann auch die NATO konkret von der Ukraine lernen?
Die NATO und die Bundeswehr, die können sicherlich die Überschrift Beschaffung wesentlich beschleunigen. Da haben wir aus meiner Sicht sehr großes Wachstumspotenzial. Ansonsten, was Technics and Tactics angeht, also das, was das tatsächliche Doing gegen Drohnen ist, ich glaube, da muss die Bundeswehr und muss auch die NATO einfach in den aggressiveren Mode umschalten.
Kann sie das, Herr Wiegold? Ich meine, in der Ukraine, da braucht man wenige Wochen von der Skizze bis hin zur Drohne. Wenn die dann ausgeliefert wird, ist sie vielleicht schon wieder veraltet, weil die Russen schon eine Gegenstrategie haben. Ja, dann werden die eben an der Front nochmal umgebastelt und dann eingesetzt. Und dabei kommen Methoden zum Greifen, die wären bei uns undenkbar, dass man zum Beispiel den Sprengstoff dann einfach mal mit Klettband befestigt und nicht mit irgendeinem extra designten, ich weiß nicht, Superverschluss. Ja, das wirkt doch wie Neuigkeiten aus einer anderen Welt.
Ja, in Teilen. Also man muss sehen, natürlich nach dem Motto, wir brauchen keine richtige Haltevorrichtung, Kabelbinder tun es auch. Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Da sind alle möglichen deutschen Vorschriften vor, zum Teil ja auch berechtigt oder zu einem großen Teil berechtigt. Ein großer Teil der Neuerungen ist aber noch nicht mal dieses Basteln, sondern einfach Veränderung der Software. Und da tut sich in der Tat etwas, wenn man gerade mit deutschen Drohnenherstellern spricht, die auch gerne als Startup unterwegs sind oder sich so bezeichnen, die sagen, ja klar, wir liefern halt nur eine begrenzte Zahl von Drohnen jeweils aus, haben die anderen hier im Depot und bevor die rausgehen, kriegen die neueste Software. Oder wir können auch an der Front die neueste Software aufspielen. Also da sind durchaus Veränderungsmechanismen angedacht inzwischen. Nicht so wie früher, da wurde dann ein Waffensystem beschafft, sagen wir ein Kampfpanzer. Der wurde einige Jahre gefahren und dann gab es für teuer Geld eine Kampfwertsteigerung. Das dauerte lange und kostete richtig viel Geld und dann wurde das Ding viel schöner, schneller und schoss besser. Also davon ist man, glaube ich, ein bisschen weg. Ob das reicht, das ist jetzt im Moment eine theoretische Frage. Aber da hilft, glaube ich, vielen deutschen Unternehmen auch, dass sie in der Ukraine praktische Erfahrungen sammeln. Also, dass sie ihre deutsche Produktion auch daran ausrichten, was sie aus dem Krieg in der Ukraine gelernt haben.
Herr Koch, das Gefechtsfeld wird immer automatisierter. Demnächst, und darauf können wir eigentlich schon vertrauen, wird wahrscheinlich auch die KI eine große Rolle im Geschehen spielen. Und der Mensch wird dann eher im Hintergrund sein, im Kampf der Maschinen. Das sind so die Visionen, die man im Augenblick liest. Wie verändert das denn das Bild der Bundeswehr, des Soldaten, des Krieges?
Ja, das ist klar. Ich kann das jetzt also nicht irgendwie prophetisch vorhersagen, aber es ist richtig, wenn wir so nach hinten blicken. Also KI ist ja ein etwas schillernder Begriff. Es ist schwer zu sagen, was da alles gefasst werden soll. Wenn wir erstmal nur sozusagen von einfacheren KI-Technologien, maschinellem Lernen und so weiter ausgehen, dann können wir sagen, sowas ist heute auch schon im Gebrauch, ganz klar. Das gibt es schon. Israel verwendet solche Technologien, wie wir mehr oder weniger wissen. Natürlich, das ist so ein bisschen, was ich vorher eben meinte. Vor 10 Jahren, auch in den letzten Koalitionsverträgen, der Bundesregierung wurde immer festgehalten, dass man sich also international auf die Ächtung von sogenannten autonomen Waffensystemen oder autonomien Waffensystemen so etwas verständigen will. Und heute, glaube ich, ist man auch in Deutschland dabei, also genau die Technologien zu entwickeln, die man damals wohl noch ausgeschlossen hätte, ja, oder wo man damals auch gesagt hätte, das wollen wir später auf jeden Fall mal ausschließen. Also das ist natürlich auch ein Effekt oder eine Wirkung eben dieses Drucks, unter dem man jetzt steht oder zumindest zu stehen glaubt, ja, das spricht ja auch vieles dafür, eben das jetzt nicht in Frage stellen, aber wir Ethiker reden halt sehr viel in Konditionalen. Und es wird Auswirkungen haben. Also was ich vorher schon meinte, also das in einem gewissen Sinn könnte man sagen, vielleicht zivilisiert sich das Militär natürlich dadurch auch ein bisschen, weil wir immer mehr fachliche Expertise brauchen, weil die Zusammenarbeit Militär- und Technologieunternehmen immer enger wird und dichter wird, sodass auch da sozusagen diese klassische Unterscheidung, das sind halt die Soldatinnen und Soldaten, die das Land nach außen verteidigen das andere ist gewissermaßen zivile Industrie, dass das halt auch immer mehr so ein bisschen kollabiert.
Herr Stuch, Sie hatten eingangs gesagt, wir sind eigentlich schon recht gut, aber die Paragraphen haben uns gefesselt. Jetzt ändern sich ja die Dinge, die Lernkurve der Politik wird etwas steiler, nachdem sie jahrelang sehr, sehr flach war. Wie stehen wir denn jetzt da? Relativ gut. Wenn Sie das einbauen, was Sie schon vorliegen haben, werden wir dann etwas resilienter? Oder ist Ihr Eindruck doch eher der, dass der Wettlauf gerade jetzt beginnt und dass man nochmal ordentlich Gas geben muss?
Ich möchte das mal an einer konkreten Situation erläutern. 3.10. Deutschlandtag. Eine punktuelle Veranstaltung mit Hochwertzielen. Die Länder, Chefinnen, Chefs, die Bundesregierung, alles, was Rang und Namen in der Republik hat, kommt da zusammen. Da ist auch Drohnenabwehr am Start. Und die Drohnenabwehr, die dort ist, die ist gut, die funktioniert auch. Die kann aber an diesem einen Tag eben in der Art und mit dem Umfang nur dort sein. Wenn 100 Kilometer in einer anderen Stadt an dem Tag eine Attacke mit Drohnen stattfinden würde, dann würde man da eben keine Drohnenabwehr haben. Ich glaube aber auch, wir werden nie den Zustand erreichen, das ist so ein ähnlicher Aspekt wie mit dem Drone Wall, dass wir flächendeckend uns gegen Attacken mit Drohnen schützen können. Wir müssen angemessen reagieren. Als vor 100 Jahren das Schießpulver erfunden wurde oder 200 Jahren, da war das ein Gamechanger. Oh, ganz böse, wir haben nichts. Vor circa 15 Jahren fanden funkausgelöste Sprengfallen ihren Einzug. Der herrenlose Koffer am Bahnhof, da war großes Kino. Da wurde alles, was aus der Blaulichtszene fahren konnte, dahin beordert. Da hat man auch Modi gefunden, um damit etwas besonnener umzugehen. Und meine Vorhersage ist, wir werden auch bei den Drohnensichtungen, bei denen wir ja bis jetzt davon ausgehen, dass es sich noch nicht wirklich um einen Angriff im Sinne von Attacke, Explosivstoff oder Ähnliches handelt, da werden wir auch zu Prozeduren kommen, die da etwas ruhiger mit umgehen. So, dass mein Fazit ist, wir sind schon gut aufgestellt. Ja, wir können sicherlich von der Anzahl der Systeme können wir noch hochrüsten. Wir werden auch uns immer an den aktuellen Gegebenheiten der Drohnentechnologie orientieren müssen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Das kriegen wir auch hin.
Hans-Peter Stuch, er leitet die Forschungsgruppe Drohnenabwehr beim Fraunhofer-Institut. Dr. Bernhard Koch, er ist Philosoph am Institut für Wehrmedizinische Ethik der Bundeswehr. Und der Fachjournalist Thomas Wiegold, er ist der Macher des Blogs augengeradeaus.de. Wir diskutierten hier im Forum in SWR Kultur zum Thema Billig und tödlich, wie Drohnen den Krieg verändern. Am Mikrofon war Thomas Ihm.